das Problem der Toleranz, wenn man es auf dieser Ebene betrachtet, besteht jetzt darin, dass ich mit zwei unterschiedlichen Aufgaben konfrontiert bin angesichts einer solchen Situation. Die eine Aufgabe ist, eine gewisse Flexibilität zu entwickeln, die es mir gestattet, auch andere Verwendungen eines Terms zuzulassen, der von mir eigentlich mal so verwendet wird, also auf eine Art und Weise verwendet wird, die dem widerspricht, was ich da sehe. Und diese Situation besteht dann darin, dass ich bereit bin, anderen dieses entgegenkommende Zugeständnis des Principles of Charity zu machen, dass die auch einen Sinn damit verbinden und dass ich sie verstehen kann, wenn es mir gelingt, eine Brücke zu schlagen zwischen meinem Verständnis und dem, was ich ihnen mit Hilfe meiner Sprache unterstelle als sinnvoll. Das ist ein Prozess. Das ist die eine Form von Toleranz. Die zweite, das ist sozusagen eine Form von Toleranz, die da drin ist. Es gibt aber, und das ist an der Stelle eben ganz wesentlich, auch die zweite Betrachtungsweise dessen, was da passieren kann. Nämlich, es kann passieren, dass ich in der Beschäftigung mit solchen sozusagen Konflikten und divergenten sozusagen divergenten Phänomenen drauf komme, dass ich das, was ich da sehe, nur verstehen kann, wenn ich selber modifiziere, wie ich rede. Dass, wenn ich meinen eigenen Voraussetzungsrahmen modifiziere. Ich kann das nur verstehen, was die anderen sagen, wenn ich mich selbst in Frage stelle, um es mal so zu sagen. Und das ist natürlich wirklich extrem erwünschtes, sagen wir mal, in einem bestimmten dialogisch, sozial, kommunikativen Zusammenhang, ist das die Qualität schlechthin, könnte man sagen, nicht? In der Lage zu sein, nicht nur das zu erweitern, was man weiß, sondern auch in der Lage zu sein, in Frage zu stellen, was man schon versteht. Das ist schön, und das ist das Liberale, ein bisschen oberflächlich gesehen, aber doch sehr, sehr nachdringlich, das liberale Grundsatzprinzip in einer Art und Weise, sich selbst in Frage zu stellen können in Verstehensprozessen. Das gehört zum Einmaleins aller multikulturellen Betrachtungsweisen. Warum ich das jetzt so hervorhebe und warum mir daran so viel liegt, ist, weil ich Ihnen sagen möchte, das hat Grenzen, denn, das wird jetzt an dieser Stelle auch deutlich, Sie müssen, um etwas anderes zu verstehen, eine Sprache verwenden, die Sie beherrschen. Wenn dieser Prozess jetzt so dorthin tendiert, dass Sie in diesem Prozess Ihre eigene Sprache nicht mehr zur Verfügung haben, weil Sie Zweifel kriegen davon, was Sie eigentlich selber sagen, dann haben Sie die Möglichkeit verloren, das andere zu verstehen. Die schöne Idee, das andere zu verstehen, indem sie sich selber in Frage stellen, hat Grenzen, die darin liegen, dass, wenn sie sich selber drastisch genug in Frage stellen, nicht mehr davon geredet werden kann, dass sie mit dem, was die anderen Personen machen, was anfangen können. Also wenn Sie, an dem Beispiel gesprochen, wenn Sie jetzt so erschüttert werden durch die Tatsache, dass ein Pferd auch eine Skulptur sein kann, dass Sie nicht mehr wissen, was Sie eigentlich mit Pferd meinen, dann hilft es auch denen nicht, die sagen, Pferde können skulptiert werden, weil sie nämlich dann nicht mehr über eine Kompetenz verfügen, zu sagen, was ein Pferd ist. Sie müssen, um zugestehen zu können, dass Pferde auch in Skulpturen vorkommen können, müssen Sie festhalten an Ihrem Beispiel vom Pferd, also an Ihrem Verständnis von Pferd, festhalten und es erweitern. Das ist das erste Modell, das ich genannt habe. Wenn Sie das zweite Modell zu weit treiben, dann kommen Sie nicht zu einem besonderen, also das zweite Modell, ne, nämlich die Selbstinfragestellung, dann kommen Sie nicht zu einem besonders nachdrücklichen Verstehen, sondern Sie kommen in die Gefahr, nichts mehr zu verstehen. Und das ist jetzt direkt auf Toleranz angewendet, sagen wir es mal jetzt aus dem, sagen wir mal, direkt aus dem religiösen Bereich jetzt. Also wenn ich mich jetzt mal reinstelle in eine, zum Beispiel in eine christliche Betrachtungsweise und auf die Ratzinger-Texte vom vergangenen Semester zurückkomme, da habe ich es diskutiert als unter dem Titel interreligiöses Gebet, nicht? Wenn Sie ein Verständnis von Gebet haben, das als zentrales Moment enthält, dass Sie sich einen Gott personal vorstellen und mit diesem personal vorgestellten Gott in eine Kommunikation eintreten, wie immer das passieren sollte, dann haben Sie nichts davon, oder letztlich hat niemand etwas davon, an der Stelle zu sagen, naja, lassen wir das Personale mal weg, dann habe ich noch viel besser verstanden, was Gebet ist, weil dann habe ich meine Voraussetzung in Frage gestellt und habe mich der anderen Seite angenähert. Nichts habe ich mich angenähert. Ich habe gar keine Möglichkeit, ich habe nicht mehr die Möglichkeit, mich anzunähern, weil annähern bedeutet von einer Position her, von einer definierten, sichtbaren Position her kommend, einer anderen Sache gegenüber zu gehen. Wir werden auf das noch näher zu sprechen kommen. Das wollte ich hier nur einschalten. Ich habe hier ein bisschen die Sache mit den Pferden ein bisschen ausbuchstabiert. Das brauchen wir jetzt nicht. Wie es der Quine präsentiert. Er präsentiert es mit einer Sprache und einer Rahmensprache. Eine Sprache, die eine betrachtete Sprache ist, und die andere Sprache ist die Sprache, in die das eingebettet ist, eine Referenzsprache. Und sein erster antiontologischer natürlich Bezug ist der, so etwas zu sagen wie hier: Es ist sinnlos zu fragen, ob unsere Ausdrücke Hase, Hasenteil, Zahl im Allgemeinen wirklich über Hasen, Hasenteile, Zahlen sprechen und nicht über gewisse geistreich vertauschte Denotationen. Absolut gestellt ist diese Frage sinnlos. Sie lässt sich sinnvoll nur relativ zu einer Rahmensprache stellen. Wenn wir fragen, spricht Hase jetzt als Terminus wirklich über Hasen, so kann jemand mit der Frage kontern, spricht über Hasen in welchem Sinn von Hase? Das ist jetzt der Bezug darauf, dass wenn man sich die Dschungelsituation ansieht, man um den Sachbezug der Verwendung des Terminus Hasen anzugeben, zwei verschiedene Sprachen zur Verfügung hat, und diese zwei verschiedenen Sprachen paraphrasieren das, worauf sich Hase bezieht, jeweils anders, nämlich als Hase und als Hasenteilchen. Und es ist jetzt klar, dass man da leicht in einen Regress kommt. Das, warum das eine antimetaphysische Haltung ist, ne? Eine Gegeneinstellung, also der Feind unter Anführungszeichen, die Gegenposition, gegen die Quine an dieser Stelle auftritt, ist der sogenannte Museumsmythos der Bedeutung. Das ist etwas, was in die Diskussion eingegangen ist, dass nämlich Bedeutungen, und das ist jetzt genau der Punkt, wo man wieder zurückgreifen kann auf das, was ich vorher gesagt habe, wo waren denn die Bedeutungen, bevor ich eine Sache als so und so gesehen habe, dass es sozusagen eine Bedeutung des Hasen, des Ausdrucks Hasens gibt. Es gibt diesen Ausdruck Hase, und dieser Ausdruck Hase bezieht sich bezieht seine Bedeutung daraus, dass es eben in der Welt diese Tiere gibt. Und diese Tiere sind mehr oder weniger garantiert das, worauf sich der Ausdruck Hase oder Rabbit oder Lapin ne? Sowas bezieht. Nicht? Wir haben diese Art von natürlicher Gattung und dann haben wir die Ausdrücke in den verschiedenen Sprachen und wir können davon ausgehen, dass wir, wenn wir Sprache verstehen wollen, einfach nur die richtige Korrelation finden. Wir müssen das Tafel Hase nur dem richtigen Tier quasi, wenn wir im Zoo sind, nicht? Wenn Sie sich vorstellen, Sie sind sozusagen im Zoo und haben Zebra, Giraffe, Elefant und Hase, dann läuft es ungefähr so, dass Sie die verschiedenen Tafeln kriegen und Sie haben verstanden, was Hase und was eine Giraffe ist, wenn Sie das Tafel vor den richtigen Käfig hin tun. Alles das, was ich Ihnen jetzt vom Quine gesagt habe, weist darauf hin, dass das eben so nicht funktioniert nach seiner Auffassung. Und dass darum eine Äußerung, wie wenn jetzt jemand sozusagen in diese Schwierigkeiten hineingerät, wenn er dann ausruft, aber ich meine einfach ein Pferd, ich meine, es ist mir jetzt wurscht, ob das lebendig oder tot ist, ob das jetzt gezeichnet ist oder ob das groß oder braun oder grün ist. Ich meine einfach ein Pferd, dass diese Formulierung auf ein Verständnis appelliert von der Art, es muss doch etwas Gemeinsames in all diesen Sprachverwendungen geben. Quine antwortet, wir entkommen der Doppelperspektive nicht. Jeder Sachbezug ist relativ zu einer Überzeugung in die Sprache einer Interpretation, in die Sprache einer Interprete, in der Sprache. Jeder Sachbezug ist relativ zu einer Übersetzung, jeder Sachbezug ist relativ zu einer Übersetzung in die Sprache einer Interpretin. Metaphysik ist der Versuch, sich aus dieser Bindung zu befreien. Nicht? Antimetaphysische Haltung und die Einstellung der Toleranz auf deutliche Art und Weise nebeneinander zu sehen. Nicht? Da wir keine metaphysische Grundlage dafür haben, dass dieser Ausdruck Hase heißt, dass irgendjemand, abgesehen davon, dass er sich nur auf sich selber und sein eigenes Verständnis zurückbezieht, ein Recht hat, den anderen Leuten so einfach vorzuschreiben, was mit diesem Ausdruck zu verstehen ist. Angesichts dessen ist genau Toleranz angesagt. Das ist sozusagen die Befreiung der ontological relativity, also der befreiende Charakter des Konzepts der Ontological Relativity. Und worauf ich hinaus gehen werde, ist, ohne diesen befreienden Charakter zu leugnen, Ihnen zu zeigen, wie, wenn man Quine selber nachbuchstabiert und dann auch die weiteren Entwicklungen bei Davidson, wie diese Befreiung im genauer betrachtet aussieht oder aussieht, verwendet werden kann, aber auch missbraucht werden kann. Gut, lassen wir uns mal bei dieser Ankündigung. Das erste Anzeichen, dass die Befreiung nicht einfach ins Ungebundene geht, dass diese Befreiung eine sehr eigenartig rückgebundene Aktion ist, die Befreiung von der Metaphysik, findet sich in dieser weiteren Passage, die ich Ihnen hier vorgestellt habe. Wir benötigen eine Rahmensprache, sagte ich, in die der Regress läuft. Sind wir nun in einen unendlichen Regress verwickelt? Wenn die Referenzfragen, die wir betrachteten, nur relativ zu einer Rahmensprache sinnvoll sind, dann sind Referenzfragen bezüglich der Rahmensprache ihrerseits nur relativ zu einer weiteren Rahmensprache sinnvoll. So dargestellt scheint die Lage verzweifelt. Aber eigentlich unterscheidet sie sich wenig von der Lage, in der wir uns bezüglich Ort und Geschwindigkeit befinden. Wenn Ort und Geschwindigkeit relativ zu einem gegebenen Koordinatensystem gegeben sind, so können wir immer wiederum nach dem Ort seines Ursprungs, nämlich des Koordinatensystems, und nach der Orientierung seiner Achsen fragen und die Folge weiterer Koordinatensysteme, die eingeführt werden könnten, um die so nacheinander erzeugten Fragen zu beantworten, hätten kein Ende. Muss man nicht weiter erklären. In der Praxis beenden wir den Regress von Koordinatensystemen durch hinweisende Gesten oder ähnliches hinzeigen. Ich meine jetzt das, ich meine nicht, wenn man sozusagen in dem Regress endlos darüber reden und diskutieren müsste, in welchem Rahmen das Rahmensystem steht, das zum Beispiel durch dieses Zimmer definiert wird, könnte ich niemals dazu kommen, hierher zu zeigen und zu sagen, ich meine jetzt aber diesen Tisch in diesem Zimmer, denn in diesem steht das sozusagen. Also die hinweisenden Gesten oder etwas Ähnliches. Und in der Praxis beenden wir den Regress von Rahmensprachen bei Referenzfragen, indem wir uns mit unserer Muttersprache zufrieden geben und ihre Wörter wörtlich verstehen. Da steckt es jetzt drinnen. Das enthält, dieser kleine Satz enthält in sehr, sehr dichter Form eigentlich das ganze Problem, von dem wir hier sprechen. Und zwar das Problem von Regression und Transgression, wie ich es gesagt habe. Zufrieden geben impliziert, dass wir unpassende Forderungen aufgeben. Also das Zufriedengeben heißt, in Wirklichkeit könnte ich immer weitergehen, in Wirklichkeit könnte ich immer tiefer gehen, könnte ich immer vielfältiger werden, nur schaffe ich es irgendwie nicht und ich nehme das Second Best, ich nehme das Zweitbeste. Ich gebe mich sozusagen zufrieden damit, dass ich jetzt nicht endlos alle Rahmenbedingungen machen kann. Und an der Stelle entsteht die Suggestion, dass die richtige, konsequente und systematische Art und Weise wäre eigentlich die, dass ich sämtliche Rahmensysteme betrachten kann. Leider sind wir endliche Wesen und sind also dieser großen Anforderung nicht gewachsen und geben uns damit mit diesem kleinen ersten Ding zufrieden. Nicht? Das wäre so, das suggeriert so etwas wie, letztlich gibt es doch den Hasen, ja? Letztlich gibt es wenn ich Gott wäre, ja, und der Traktat funktioniert genauso übrigens, nicht? Der Traktat ist an dieser Stelle die Ultratheologie. Wenn ich Gott wäre, dann würde ich das Gemeinsame aller Verwendungen, aller Vorkommnisse des Wortes Hase kennen und ich würde wissen, das sind Berechtigte, das sind Nichtberechtigte und ich hätte damit den Hasen. Das ist die metaphysische Voraussetzung. Der Traktat ist so aufgebaut, dass er schlicht und einfach sagt, das Antitoleranzmoment im Traktat, dass der Wittgenstein sagt im Traktat, formuliert das auf eine logische, sehr, sehr raffinierte Art und Weise. Der Ausdruck Hase kann dort und nur dort berechtigterweise auftreten, wo es sich um die Abbildung eines Hasen handelt. Wenn es sich nicht um die Abbildung eines Hasen handelt, ist dieser Ausdruck falsch und der Satz ist sinnlos. Wo es sich um die Abbildung eines Hasen handelt, ergibt mir die Tatsache, dass der Ausdruck Hase immer dort vorkommt, genau das Gemeinsame aller Hasen. Also diese Art von Totalitarismus und God-Eye-View ist sozusagen denkbar und ist gedacht worden. Und diesem Ideal gegenüber scheint jetzt hier der Quine so etwas zu sagen wie, da werden wir uns wohl begnügen müssen damit, dass wir nicht bis ganz dorthin kommen, weil wir sind keine Metaphysiker, das heißt, wir geben es einfach billiger. Das ist die eine Sache, wir geben es relativ. Das ist aber nur die eine Sache und das ist das Wichtige dran. Denn der zweite Teil des Satzes heißt, und ihre Wörter wörtlich verstehen, und das heißt einfach, wir haben sie, wir dürfen es so verstehen, wir verstehen sie so. Wir brauchen sie, wir müssen sie so verstehen, weil sonst kommen wir gar nirgends wohin. Wir wir vertreten diese fixe Position. Und was er in Wirklichkeit sagt an der Stelle ist, wir vertreten eine fixe Position und fühlen uns dabei nicht wohl. Wir vertreten eine fixe Position und verstehen das doch auch als ein Zufriedengeben. Und ich habe das jetzt hier mit einem Ausdruck bezeichnet, der glaube ich, an der Sache nicht wirklich vorbeigeht, relativ absolut. Ja? Also ich habe jetzt genügend beigebracht an Argumenten dafür, dass wir in einer bestimmten Phase dieses Verstehensprozesses nicht rütteln können an unserem Sprachverständnis, und trotzdem können wir auch rütteln von einer anderen Betrachtungsweise aus, nicht? Das ist dieser Charakter des relativ Absoluten. Und wenn man ein bisschen weiter nach unten geht, können Sie sich dann hier anschauen. Quines eigene Formulierung von relativ absolut ergibt sich in diesen Ausführungen über Theorie. Aber bevor ich dorthin komme, will ich noch etwas genauer eingehen auf diese Reinterpretation und Relativität. Zunächst mal geht es hier nochmal um die Formulierung des Relativismus an der Stelle. Quine sagt, nicht die Rede davon, was die Gegenstände einer Theorie in einem absoluten Sinne sind, ist sinnvoll, sondern die Rede davon, wie eine Theorie über Gegenstände in einer anderen interpretiert oder reinterpretiert werden kann. Da haben Sie es also nochmal, dass die Bezugssituation, der Bezugsmatrix, um die es da geht, ist eben immer das in einer Aufeinandertreffen unterschiedlicher Sprachen und ihre Übersetzungsrelation. Und jetzt kommt er auf eine Fragestellung, die uns schon vorausweist, dann auf ein Problem, das bei Davidson deutlich wird, auf ein philosophisches Fundamentalproblem, könnte man sagen, das mit grundlegenden Strukturmustern traditioneller philosophischer, metaphysischer Betrachtungsweisen zu tun haben hat. Schauen wir es uns sozusagen jetzt hier mal im Einzelnen an. Der springende Punkt ist nicht, dass bloße Materie unerforschlich ist. Dass Dinge nur durch ihre Eigenschaften unterschieden werden können, das ist selbstverständlich. Also er geht in diesem Absatz durchaus vor mit Hilfe von ganz einfachen philosophischen Fundamentalkategorien wie Materie, Dinge, Eigenschaften, Wissenschaft. Es geht also so, dass er sagt. Wir gehen mal davon aus, dass wir, wenn wir die Welt bloß als eine Anhäufung von Materie, von physischem Substrat betrachten, dann können wir keine Wissenschaft haben. Also wenn die Welt nur ein Haufen von Elektronen, also Schwärme sind das eher, nicht? Wenn wir nicht Struktur zur Verfügung haben, innerhalb derer wir Sinneseindrücke und Welteinflüsse organisieren, dann wird es nie zur Wissenschaft kommen. Das ist also ein elementarer kantischer Punkt, der da drin ist. Er sagt, das ist also selbstverständlich. Wir können sozusagen nicht davon ausgehen, dass wir zu einem Wissen kommen, ohne dass wir selber was reingeben, indem wir Dinge und Eigenschaften unterscheiden. Es kommt auf was anderes an. Hier kommt es viel eher auf so etwas an, wie das Problem, wie sich ermitteln lässt, ob jemand die Dinge auf den Kopf gestellt oder in Komplementärfarben sieht. Das ist sozusagen jetzt zugespitzt auf seine Situation, denn das Wichtige, er gibt sozusagen zu, es gibt dieses Schema Dinge, Eigenschaften, die aufgeprägt werden auf die Welt, aber was sein spezielles Problem ausmacht, ist, dass wir angesichts dessen, wie wir die Welt wahrnehmen und wie wir andere in der Welt wahrnehmen, nicht sagen können, um bei dem Beispiel der Komplementärfarben zu bleiben, ob eine andere Person dieselbe umgebende Wirklichkeit in den Farben sieht, in denen ich sie sehe, oder in Komplementärfarben. Der springende Punkt dabei ist, dass das Verhalten, also sowohl die sinnlichen Inputs als auch das beobachtbare Verhalten der anderen Person, ändern sich nicht. Also dieses Beispiel von den Komplementärfarben ist sowas Ähnliches wie mit den Hasen, so ein Unterlaufen der Bedeutungsebene. Ich halte das für rot, aber eine andere Person kann unter denselben Bedingungen und mit denselben Sprachausdrücken eine andere Bedeutung damit verbinden. Und das ist jetzt ein Punkt. Der springende Punkt ist der, dass die Dinge ihre Eigenschaften behalten und trotzdem unbemerkt durch andere ersetzt werden können. Das ist jetzt ein sehr sonderbarer und bedenkenswerter Satz, dem ich jetzt ein bisschen nachgehen möchte. Hasen unterscheiden sich schließlich von Hasenteilen und Hasenstadien nicht nur als bloße Materie, sondern auch in ihren Eigenschaften. Also die Idee ist die, das ist jetzt Quines Formulierung von einem Problem, das ich ja schon mehrfach jetzt angesprochen habe, was habe ich denn auf der anderen Seite? Ich habe meinen Stamm, der das Ding als Hase sieht, und ich habe meinen Stamm, der das Ding als Hasenteile sieht. Und was habe ich denn jetzt auf der anderen Seite Gemeinsames? Worüber reden denn die gemeinsam? Das ist analog jetzt zu der Hasenente natürlich, nicht? Die einen sehen das als Hase, die anderen sehen das als Ente. Und worüber reden denn die gemeinsam? Aber noch auf einer sozusagen auf einer unterschiedlichen, auf einer Unterschied, einer weiter unterliegenden Möglichkeit, denn nach dieser Konstruktion, die er hier macht, stellt sich ja die Sache so dar, dass man sagt, die reden also beide von Dingen. Beide Sprachcommunities reden von Dingen. Die Dinge, von denen sie reden, sind aber nicht dieselben und die passen nicht zusammen. Das sind unterschiedliche Dinge. Was hat dann noch die Rede für einen Sinn, dass die von einem Ding reden? Wovon reden die gemeinsam? Wenn das, wovon sie gemeinsam reden, miteinander nicht verträglich ist. Ist einfach noch besser zu sehen, wovon reden die, wenn sie sagen, wenn der eine sagt, das ist rot und der andere sagt, das ist grün und das sind zwei verschiedene Farben, reden die von, wie können die, so kann man sagen, wie kann man sagen, dass die von einer Farbe reden, wenn sie in jedem einzelnen Fall, wo sie sagen müssen, was ist das für eine Farbe, eine jeweils für die andere Person falsche Farbe sagen, wo die an jedem einzelnen Fall, nicht, jedes, an jeder Stelle, wo ich sage, ist das jetzt ein Hase, sagt der andere, Hase ist ein, ist, ja, nein, so, Hase, so, über den Begriff Hase verständigen kann man sich sozusagen vielleicht noch verständigen, aber an der, aber das muss ich mir, überlege ich mir bis zum nächsten Mal. Mit den Farben geht es einfacher.
Wenn die einen rot sagen und die anderen blau sagen, dann können sie zumindest sich darauf einigen, dass es beides Farben sind.
Ja.
Dann reden sie über Farbe, aber jetzt eben halt nicht über rot oder blau, sondern...
Ja, aber das war jetzt mein, das war jetzt aber auch meine Schwierigkeit. Auf der einen, also dieses, wie Sie es gesagt haben, wenn die einen sagen rot und die anderen blau, dann können sie sich darauf einigen, dass sie über Farbe reden, auch wenn sie unterschiedliche Farben meinen. Das ist analog dazu, dass wenn die einen sagen, es ist ein Schnabel und die anderen sagen, es ist ein Hasenohr, dann können sie sich zumindest darauf einigen, dass das ein Tierkörperteil ist und an dieser Stelle funktioniert. Ich wollte aber jetzt sozusagen einen Schritt weiter die Sache radikalisieren, und das ist durchaus das, worum es hier geht. Welchen Sinn kann ich noch der Aussage, die reden beide über Farben, zuordnen, wenn die sich über absolut keine Farbe einigen?
Ich denke mir, ohne gemeinsame Sprache geht es, irgendwann einmal muss man sich, glaube ich, einigen auf, nehmen wir jetzt mal das Wort einfach nur Demokratie, dass wir gewisse Teile nehmen und die alle unter dem Begriff Demokratie, wie unter dem Begriff Farbe subsumieren können, obwohl das jetzt nicht ganz ident ist, aber auf dieser Basis dann von diesem neuen Wort Demokratie, wo wir uns geeinigt haben, können wir dann eben weiter diskutieren, weil sonst wird dann jeder in seinem Bereich bleiben und in seinem Bereich einfach die Dinge diskutieren und die werden sie einfach nie treffen, weil sich das irgendwie nicht ausgeht. Also wir müssen alle irgendwie so das gleiche Sprachspiel spielen, auch wenn wir ganz neue Regeln dafür aufstellen, aber wir müssen dann zumindest alle Teile, die da mitspielen, einfach sagen, okay, wir spielen jetzt dieses gemeinsame Spiel mit diesen neuen Regeln. Sonst geht es nicht, glaube ich.
Ich sehe das, ich sehe es ganz genauso. Die, das kann nur darauf hinauslaufen, dass man sagt, ja, irgendwann geht's nicht, und ich würde es eigentlich auch, ich würde das durchaus als, man könnte auch sagen, das ist die Geburtsstunde von so etwas wie zum Beispiel einer religiösen Toleranz, nicht? Dass man, wenn ich das fiktiv jetzt zurückprojiziere in die Zeit der Religionskriege, dass man an eine Stelle kommt, dass man sagt, also entweder wir schlagen uns jetzt endlos die Köpfe ein, oder irgendwann einmal müssen wir den Vollzug machen, müssen wir sozusagen den Akt machen, dass wir sagen, im Gebrauch dieses Wortes gibt es Inkompatibilitäten, die trotzdem eingebettet sind in eine Sprache, in eine Rahmensprache, sagen wir mal so, nicht? In eine Rahmensprache, in eine drüberliegende Sprache. Und diese drüberliegende Sprache ist jetzt genau das, was, worüber ich hier auch die ganze Zeit rede, nämlich das Verhältnis. Also das Verhältnis zwischen zwei Sprachen lässt sich ja auch nur in einer darüberliegenden Sprache machen. Ich habe in all meinen Beispielen, habe ich ja mir den Luxus geleistet, von einer Sprache zu reden, die sagt, Pferd als Skulptur und Pferd als lebendiges Wesen, ein Bronzeklotz, eine Sitzgelegenheit und ein Jude, das sind ja alles sozusagen Sprachen jetzt nochmal einer Ebene drüber, nicht? Und ich würde jetzt der Moment der Toleranz besteht genau darin, wenn inkompatible Sprachverwendungen nicht entweder verständnislos auseinanderfallen oder aber mit jeweils sehr dezidiertem Verständnis aufeinander losgehen und übereinander herfallen, sondern wenn diese Art von Sprachen in einer Sprache, in einer Rahmensprache mit drinnen sind, die eine Flexibilität erlaubt. Und ich habe jetzt in dieser Vorlesung, das war jetzt hier das Wichtige, darauf hingewiesen, dass die Flexibilität, die diese Rahmensprache, nennen wir es mal Rahmensprache, braucht, dass diese Flexibilität zwei unterschiedliche Ausprägungen hat. Die eine Flexibilität ist quasi die Lernbereitschaft im Rahmen von halbwegs gesicherten Sinnbeziehungen und das andere ist auch eine Flexibilität, das ist die Flexibilität des sich in Frage Stellens. Also Lernen, man kann sagen, Lernen hat ja auch die doppelte Bedeutung. Nicht? Lernen kann einerseits heißen, ich weiß also schon, wie viel 5x5 ist, jetzt lerne ich, wie viel 5x6 ist. Das geht nach demselben Prinzip in etwa, da lerne ich etwas dazu, aber ich lerne nicht ein neues Motiv dazu. Ja? Ich weiß schon, was die natürlichen Zahlen sind, jetzt lerne ich, was die rationalen Zahlen sind oder die reellen Zahlen. Das ist ein Sprung. Ne? Diese beiden Formen von Lernen, im zweiten, also in diesem Fall mit den Zahlen, gibt es eine Infragestellung meines Verständnisses durch das, was gelernt wird. Und diese zwei verschiedenen Formen von Transgression und Regression, Sie wissen Sie schon, was ich sagen will, haben an dieser Stelle ihre Rolle zu spielen. Ich bleibe jetzt vielleicht nochmal an dieser Formulierung, die ich hier, die ich sozusagen hier so formuliert habe und die mich dann überführen wird zum Davidson das nächste Mal. Es drängt sich eine Frage auf bei diesen Hasen- und Hasenteilen. Was ist in dieser Konstruktion ein Ding, das von einem anderen Ding nicht durch Eigenschaften zu unterscheiden ist und dennoch unterschieden ist? Das ist sozusagen jetzt paradox zugespitzt, nicht? Weil in dieser Konstruktion mit den zwei Communities muss man jetzt sagen, die reden vom selben Ding, Dinge sind von anderen Dingen durch Eigenschaften unterschieden, aber ich kann die Eigenschaften nicht festhalten. Anders gefragt, wie ist es möglich, Hasen von Hasenteilen zu unterscheiden und ihnen beiden die Charakteristik Ding zuzuordnen, die sie beide unterschiedlich erfüllen, ohne voneinander unterscheidbar zu sein. Ist das nicht absurd? Die Absurdität, die sich da andeutet, kann ich Ihnen kurz vielleicht noch so plastisch machen und vor Augen führen, dass man sagt, ich habe an der Stelle zwei Begriffsschemata, so kommt es dann beim Davidson raus. Das ist ein bisschen eine Vor-, ich sage das nur, oder? Das ist immer gut, wenn man das recyceln kann.
Nein, ich meine dieses Beispiel mit dem Stecker und dem Dekomaterial. Also da kann man eigentlich das dann auch sehen, diese beiden Dinge sind eigentlich im Prinzip unkompatibel. Weil entweder es ist ein Stecker, dann ist es ein Elektrostecker oder es ist ein Dekomaterial. Aber das Rahmending, das man dann drüber stellen kann, ist dann eben auch die Einsicht, dass man sagen kann, okay, man kann auch einen Elektrostecker als Dekomaterial verwenden. Und das ist dann halt für beide etwas Neues. Aber es hat dann dieses Gemeinsame, worauf sie sich dann geeinigt haben.
Richtig. Sie haben sich nicht darauf geeinigt, dass es ein Stecker ist. Sie haben sich nicht darauf geeinigt, dass es ein Dekomaterial ist, sondern sie haben sich geeinigt darauf, dass man das auf die doppelte Art und Weise sehen kann und doch sich nicht den Schädel einschlägt dabei. Nicht? Und das mit dem Ding, ich danke jetzt für den Hinweis, weil ich kann das mit dem Ding jetzt auch weiter sagen. Wenn man den Punkt der Einigung jetzt in der Wirklichkeit suchen würde, und wenn man jetzt sagen würde, Worauf haben die sich jetzt geeinigt? Ist das jetzt ein Stecker oder ist das jetzt ein Verschönerungsstück? Dann schaut man einfach auf der falschen Seite. Das ist, es gibt quasi in diesem Überlappen der Betrachtungsweisen, gibt es nicht den einen Koinzidenzpunkt in der Wirklichkeit, der das verankern würde, der sozusagen verankern würde, worauf sich die beide in der Wirklichkeit beziehen. So als ob, weil das ist nämlich die Gefahr dabei, so als ob man sagen würde, und da kommen wir jetzt das nächste Mal genau hin, ja, danke sehr, weil so als ob man sagen würde, das ist doch jetzt ein Produkt, das ist doch ein Fabrikat, das ist doch Plastik. In dem Plastik, in dem, was die Leute da sehen, die sehen doch dasselbe, in dem, was sie da sehen, muss drinnen liegen, dass das gleichzeitig ein Stecker und ein Dekomaterial ist. Und das ist sozusagen vergebene Liebesmüh. Das führt an dieser Stelle zu keiner Klärung der Sache. Und das führt dazu, das ist mein letztes, was ich dazu sage, das führt dazu, dass die Referenz auf den Empirismus, so wird es dann weiter, also auf eine Wirklichkeitsverankerung von diesen Dingen, dass das in der analytischen Tradition an dieser Stelle in Frage gestellt wird.
Ja, das wollte ich eigentlich fragen, ob es auch Dinge gibt, die also keinen Referenzpunkt sozusagen in der Wirklichkeit haben, also die sich letztendlich nicht relativieren lassen, sondern dass man dann im Grunde genommen toleriert, dass das so ist. Also ich denke mal an dem Farbbeispiel ist es ersichtlich, dass also Rot ist Rot, Grün ist Grün. Und ich denke nicht, dass in der Praxis sich diese beiden Gebiete vereinbaren lassen.
Ich glaube, ja, das bringt jetzt, ja.
Ob es Dinge
Darauf würde der Quine ganz eindeutig sagen, und da würde ich zustimmen, ja und nein. Das ist die Geschichte mit absolut und relativ. Es lässt sich relativ auf eine Bezugssprache lässt sich die Verwendung von Ding-Ausdrücken nicht relativieren. Ich habe einen Ausdruck, diesen Ausdruck sollte ich interpretieren, soll ich verstehen. Um diesen Ausdruck zu verstehen, brauche ich eine Sprachkompetenz. Diese Sprachkompetenz wird eingesetzt. Ich kann sie nicht relativieren, wenn ich irgendeine Chance haben will, diesen Ausdruck zu verstehen. Das ist zwischen diesen beiden Sprachen. Wenn ich einen fremden Ausdruck verstehen will, dann muss ich unrelativiert bestimmte Ausdrücke von mir verwenden. Ich brauche eine Position, von der aus ich mich dieser Sache annähern kann. Und ich kann mich nicht gleichzeitig bewegen und, es ist ein banales Argument in Wirklichkeit. Nicht? Wenn ich mich einer Sache annähern will, kann ich nicht gleichzeitig zurück und hin und zurück gehen. Ja? Ich werde nicht von Annähern reden, wenn ich selber keine Position, keine feste Position habe. Ja? Wenn ich ständig hin und her gehe und wenn ich ständig kreuz und quer in der Gegend gehe, so könnte man es auch sagen, nicht? Ich gehe kreuz und quer in diesem Raum herum, dann ist das keine Annäherung an Sie an der Stelle, weil das ist eine Annäherung an alles und nichts. Wenn ich beschreiben will, dass ich mich annähere an die Stelle, wo Sie sitzen, dann brauche ich dieses Fixsystem. Und insofern ist das Fixsystem eben ein Fixsystem, ist eben absolut. Das Problem führt jetzt dann weiter dazu, dass man sagt, und wenn ich damit zufrieden bin jetzt, wenn das die einzige Antwort wäre, die ich Ihnen jetzt gebe, ja, und ich sage, ja, okay, Sie haben recht, man braucht ein Fixsystem, dann hätte ich was unterschlagen. Also dann hätte ich mir eigentlich die Hälfte oder mehr als die Hälfte dieser Vorlesung ersparen müssen, weil die Schwierigkeit, in der es gegangen ist in der Vorlesung, ist, etwas darüber zu sagen, wie die Notwendigkeit einer solchen Fixvorgabe vereinbar ist mit der Einsicht, dass das nicht das Einzige sein kann, was man darüber sagt. Aber lassen wir es mal dabei.
Gut, dann danke.